Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Wir sprechen heute über die Technologieoffenheit der Deutschen und der Dänen. Warum sprechen wir in Deutschland lieber über die Risiken und Probleme, statt die Chancen zu sehen und in den Vordergrund zu stellen? Wir haben diese Folge live am 28. November 2024 bei uns im Basecamp, der Plattform zum digitalen Vordenken und Machen in Berlin, aufgenommen. Zu Gast hatten wir den Wirtschafts- und Technologieminister Klaus Ruhe-Matzen aus Schleswig-Holstein. Und wir haben über die unterschiedlichen Sichtweisen der beiden Nationen gesprochen. Wie blicken die Dänen auf uns Deutsche? Gelten wir im Ausland womöglich bereits als paranoid? Hängt unsere oftmals kritische Einstellung mit unserem Denken zusammen und damit, dass wir zu 100% immer alles richtig und gut machen wollen? Muss ein Umdenken stattfinden? Genau das und einiges mehr haben wir in den nächsten 45 Minuten diskutiert. Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Jörg Borm und ich wünsche Ihnen nun viel Spaß. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Guten Morgen hier zu einer neuen Folge unserer Reihe Nachgefragt aus dem Basecamp von O2 Telefonica in Berlin Mitte. Im Rahmen unserer Reihe Nachgefragt beleuchten wir ungefähr in 30 Minuten ein Schwerpunktthema. Und ein einzelnes Schwerpunktthema ist heute unsere Einstellung und Haltung gegenüber neuen Technologien. Darüber wollen wir uns hier unterhalten. Insbesondere wollen wir uns fragen, warum wir bei neuen technologischen Entwicklungen eigentlich immer zunächst auf die Risiken oder oft auf die Risiken und mögliche Probleme gucken in Deutschland und weniger auf die Chancen, die sich daraus ergeben. Liegt das an uns Deutschen? Besonders interessant wird das jetzt, wenn wir erfahren, wie wir von außen wahrgenommen werden und wie sich unsere Denkkultur und unsere Einstellung zu diesem Thema gegenüber anderen Ländern unterscheidet. Unser heutiger Gast ist dafür der ideale Gesprächspartner, denn er schaut aus zwei Brillen, aus zwei Perspektiven auf unser Land und unsere Kultur. Zum einen ist er gebürtiger Däne, zum anderen der Wirtschafts- und Technologieminister des echten Nordens. Ich freue mich, dass ich heute Klaus Ruhe-Matzen aus Schleswig-Holstein an meiner Seite begrüßen darf. Herzlich willkommen, Herr Minister Matzen.
Vielen Dank.
Klaus Ruhe-Matzen ist seit 2022 Minister des Landes Schleswig-Holstein und war zuvor in Rostock der erste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt aus dem EU-Ausland. Dass er heute trotz seines vollen Terminkalenders hier sein kann, freut uns ganz besonders. Das ist sicherlich auch etwas Außergewöhnliches. Und wir sprechen gleich jetzt über das Thema Technologieoffenheit. Natürlich haben auch Sie hier im Basecamp und draußen an den Bildschirmen die Möglichkeit, uns Ihre Fragen zu stellen. Dazu kommen wir dann natürlich im späteren Verlauf dieser Serie. Herr Minister Matzen, man kann Deutschland und Dänemark sicherlich nicht eins zu eins komplett vergleichen. Das Land Dänemark ist etwas kleiner von der Fläche.
Da muss ich Sie direkt widersprechen.
Oh, okay. Okay.
Naja, Grönland gehört zu Dänemark, deswegen... Ich finde, dass Deutschland ein kleines, charmantes Land ist.
Okay, 1:0 für Sie, würde ich sagen. Ich hätte jetzt auf die Einwohnerzahl auch abgezielt, aber gut.
Okay. Nun gut, dann sind wir ein etwas größeres Berlin.
So kann man das sagen, ja, ich glaube schon. Obwohl das Land vielleicht in der Einwohnerzahl kleiner ist als Deutschland, denke ich, kann man trotzdem schon die Akzeptanz und die Einstellung der Menschen in diesem Land, der Bevölkerung, doch ein Stück weit vergleichen. Weil ob der Mensch jetzt so oder so denkt, hängt nicht von der Größe des Landes ab. Nun steht schnell der Eindruck, dass wir bei uns hier ja kritischer eingestellt sind. Ich habe es gerade schon erwähnt, was so gerade die Risiken und so weiter angeht. Wir suchen nach Problemen und schauen zu wenig nach Lösungen. Und da haben wir ja so ein paar gute Beispiele aus der Vergangenheit, die wir auch alle kennen. Das Thema Windenergie, streiten über Aufbau und Transport. Wir haben den Mobilfunkausbau und wir reden über Standorte. Wir wollen eine flächendeckende Versorgung möglichst und streiten aber darüber, ob wir diese Standorte in oder auch an Naturschutzgebieten errichten wollen und dürfen und können. Oder die Verkehrswende, E-Mobilität. Sie haben sich in den 90er Jahren entschlossen, für ein Auslandsjahr nach Deutschland zu kommen. Und wie wir sehen, sind Sie bis heute zum Glück geblieben. Wie haben Sie das Land, seine Bürokratie und die Menschen seinerzeit empfunden? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Naja, ich bin ja nicht ohne Grund nach Deutschland. Es war tatsächlich so, dass ich in Dänemark geschaut habe. Ich wollte zur Königsarmee. Ah. Die ist freiwillig, das sind die Bärenmützen. Und mein Papa meinte, das ist eine ganz schlechte Idee, jetzt freiwillig ein Jahr Löcher im Wald buddeln. Gehe lieber ins Ausland. Und da wollte ich ein Jahr Ausland und dachte, ich gehe zur Lokomotive von Europa. Das war quasi der Blick auf Deutschland. Ich wollte im Schnellzug sitzen. Und heute denke ich manchmal, dass ich im Bummelbahn bin. Ui. Von daher, aber ich habe ja, ich wäre ja nicht hier, wenn ich das Land nicht lieben würde. Und das ist ganz wichtig jetzt, bevor wir in so einen Talk Dänemark-Deutschland einsteigen. Wenn ich in Dänemark bin, erzähle ich von den Vorzügen von Deutschland. Mhm. Und hier wiederum von den Vorzügen in Dänemark. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man kritikoffen ist und dass man schaut, kann man von und miteinander was lernen.
Ja.
Weil sonst wird er sehr einseitig und da wird vielleicht der eine oder andere auch denken, wenn das so toll ist, wieso ist er eigentlich hier?
Mhm, ja.
Ist auch, die Dänen sind sehr gut in Vermarktung. Also das eine oder andere, was man immer in Deutschland hört, wie toll alles in Dänemark läuft, ist nur bedingt richtig.
Ah,
okay. Ja, aber das hat aber auch was mit Lebenseinstellung. Man kann ja, natürlich eine Sache sehr schwarz malen oder sehr optimistisch. So ein guter Spruch für mich ist, die Pessimisten würden jetzt sagen, dass diesjährige Jahr ist nicht gut, aber das nächste Jahr wird schlimmer. So, dann würde ich allerdings sagen, wenn das so ist, dann ist ja vermutlich 26 schlimmer als 25 und deswegen freuen wir uns alle auf 25. Ist ja immerhin besser als 26.
Gut, Sie haben es gerade angesprochen, der Optimismus der Dänen. Jetzt gibt es aber auch ja manchmal berechtigte Gründe, vielleicht etwas kritischer zu sein. Denken wir so an die Kernenergie beispielsweise, die hat ja nicht nur Vorteile.
Im Ausland. Aber jetzt guck mal, da, du verfällst ja auch schon wieder in den Blick nach die Löcher in der Käse
statt
nach dem Käse.
Genau.
Ja, das finde ich erstaunlich, dass ihr da irgendwie so einen Willen danach haben. Also ich erzähle das gerne sinnbildlich daran. Jeden Morgen, wenn ich wach werde, lese ich Nachrichten. Mhm. Machen die meisten von uns wahrscheinlich. Ich fange mit dänischen Nachrichten an. Da steht was von Wachstum, Wohlstand. An 12. Stelle steht auch irgendwas von Trump oder was auch immer. Dann switche ich zu den deutschen Nachrichten und stelle sehr schnell fest, die sind nicht übersetzt worden. Das sind irgendwie ganz andere Nachrichten. Und man liest das und dann wird einem irgendwann klar, ich habe es verstanden, wir müssen alle sterben, Hauptsache es geht schnell. Und ja, wie starten wir denn dann im Tag, wenn wir immer diesen negativen Depressionen geht's durchs Land, wie heißt das, Entlastungswellen schlagen über Deutschland. Gleichzeitig sind aber, noch nie haben so viele Menschen in Deutschland eine Arbeit gehabt wie jetzt. Im Tourismus in Schleswig-Holstein machen wir einen Rekord nach dem anderen.
Ja.
Und dann wird gesagt, ja, aber Achtung, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall schwierig. Wo ich so denke, das ist doch ein falscher Ansatz. Also ich gewinne die deutsche Meisterschaft in Fußball und dann sage ich, aber nächstes Jahr steigen wir ab.
Mhm.
Why?
Ja.
Also und das, ich glaube, das Innehalten und sich über die Erfolge, die man schon hat, auch mal zu bestätigen und sich nicht daran reiben, ob es dann mal ein paar weniger Übernachtungen oder was auch immer sind, sondern eine Freude daran, dass man was gut gemacht hat.
Ja, was man erreicht hat.
Aber das liegt auch wiederum an der Größe des Landes, weil in Deutschland ist es nur gut, wenn jemand olympisches Gold gewinnt.
Mhm.
Ein 4. Platz wird überhaupt nicht erwähnt. Und in Dänemark wird man abgefeiert, wenn man 11. wurde. Also, nein, weil das ist doch eine enorm gute Leistung. 11. weltweit bei den Olympischen Spielen ist auch eine schöne Leistung.
Ja.
Und das ist so ein bisschen ein Gefühl, was wir über viele Jahre entwickelt haben mit einem Schuhmacher, der alles gewonnen hat. Und wehe, man ist dann nur bei der Formel 1, 8.
Ja.
Das ist schon traurig.
Ja, man muss die Erfolge tatsächlich vielleicht mehr hervorheben und auch tatsächlich feiern. Im Ausland wird ja ganz oft über die German Angst gesprochen. Das ist ja auch so ein stehender Begriff, den kennen wir, glaube ich, alle. Wie blicken die Dänen eigentlich auf die Deutschen inzwischen? Gelten wir schon als paranoid oder?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Nach wie vor blicken die Dänen auf ein sehr starkes Land.
Mhm.
Das ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Mhm.
Und das vergessen wir ja selber permanent. Und deswegen haben die Dänen, sehen das schon, das ist der wichtigste Partner. Das ist ein richtig guter, großer Bruder in Europa.
Mhm.
Also viel, viel optimistischer und positiver, als wir es selber sehen.
Mhm.
Die beschäftigen sich aber auch nicht so viel mit diesen Details. Als neulich die Regierung, die Ampel auseinandergefallen ist, war das ein Randnotiz in den dänischen Nachrichten.
Ah.
Why auch? Also jetzt ernsthaft, ich habe hier wochenlang gedacht, ich lebe in Amerika, habe nur mich überlegt, wo kann ich eigentlich wählen gehen, um festzustellen, ach so, die Wahl ist in Amerika. Und ja, also ernsthaft. Und in der Nacht haben wir nichts Besseres zu tun gehabt, als zu erzählen, dass Trump nichts taucht. Das finde ich schon echt mutig von uns. Also warum setzen wir uns nicht hin und sagen, was müssen wir tun und nicht uns damit beschäftigen, was die anderen machen. Und dann noch über die Amerikaner herziehen und sagen, dass die den gewählt haben. Das ist eine andere Kultur. Also ich meine, was erlauben wir uns eigentlich? Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir würden jetzt Olaf Scholz in Amerika vorstellen. Vielleicht würden die sich auch fragen, und den haben die gewählt? Wie können die überhaupt? Also ich meine das nicht auf den bezogen. Das kann auch meinetwegen der nächste Kanzler sein. Das sind unterschiedliche Kulturen. Ja. Und mir wäre es mehr daran, wenn man sich im Spiegel schaut und überlegt, was müssen wir in unserer Politik tun und nicht so sehr, was machen die anderen? Natürlich hat das Einfluss auf uns, aber wenn das so ist, sollten wir uns auch dafür aufstellen.
Ja, ja.
Jetzt sind wir weg von deinen Technik.
Wir sind ein bisschen weg von der Technik, das stimmt. Ich wollte gerade den Bogen wieder rüberkriegen zur Technik. Das ist nicht so ganz einfach jetzt. Aber ich habe
kürzlich... Das könnten wir ja direkt aufgreifen und sagen, wenn wir jetzt auf diese Länder schauen, dann stellen wir fest, die haben sich schon mit morgen beschäftigt.
Ja.
Und wir beschäftigen uns viel mit gestern. Ja. Wir sind Weltmarktführer in Technologien aus dem letzten Jahrhundert.
Ja.
Wo ist jetzt die Zukunftstechnologie, wo Deutschland sagt, da wollen wir ganz vorne dabei sein. Da wollen wir die Unternehmen, die hier forschen und Innovation machen, mit Steuerkrediten entgegenkommen. Wo sind die Anreize, damit wir wieder Weltmarktführer, und zwar im Neuen. Und da können wir vielleicht mal zu anderen Ländern schauen, uns darüber austauschen, statt da drin in Diskussionen, wie gesagt, von gestern. Die bringen uns echt nicht nach vorne.
Das ist wahr, das ist wohl richtig. Das bringt mich eben zu der Geschichte, die ich gerade erzählen wollte. Ich habe letztens bei NDR Info einen Beitrag gehört, da hat ein Unternehmer aus Schleswig-Holstein tatsächlich sich geäußert und er sagte, wenn die EU ein Gesetz erlässt und wir das in Deutschland auf Deutschland übertragen müssen, in nationales Recht, dann begnügen wir uns hier nicht mit den 100% aus diesem EU-Gesetz, sondern wir legen nochmal eine Schippe drauf. Also wir verschärfen das Ganze in der Regel nochmal und sind dann bei 150, vielleicht 200%. Hängt das auch wieder mit unserem gelernten Denken in Deutschland zusammen? Müssen wir da insgesamt positiver an die Sache herangehen und auch mal sagen, komm, das reicht jetzt, wir übernehmen das einfach und das wird schon stimmen und passen.
Ja, das ist ja das sogenannte Goldplating, in dem man nicht die EU-Gesetzgebung einfach eins zu eins umsetzt. Das Verrückte ist ja, dass wir Nachbarländer haben, die setzen ja nicht mal 100% um. Nein, ist so.
Ja.
Also sie haben einen viel lockeren Zugang zu etwas und sagen, na, dann soll erst mal jemand sagen, dass das so nicht geht.
Ja.
Und ja, ein Stück weit ist das sicherlich unsere Mentalität. Da sehen wir ja auch in vielen Planungen. Deutschland legt nie los und korrigiert, sondern Deutschland plant, bestellt einen Gutachter, einen Gegengutachter, eine Neuplanung, ein was weiß ich, über Jahrzehnte sitzt man und diskutiert etwas, was jeder haben will.
Mhm.
Und am Ende kommt ja nichts Besseres raus.
Mhm.
Und, also es ist ein bisschen wie Pferd aus dem Stall holen und sagen, guck mal, tolles Wetter heute und wir wollen da nachher hinreiten. Und dann machen wir das Pferd fertig, Sattel wird rausgeholt.
Mhm.
Dann kommt man, bald geht die Sonne unter, lass uns lieber mal das Pferd reinstellen. Man muss auch mal losreiten und dann feststellen, oh, hier ist ein Problem am Zaun oder dies oder jenes. Aber das in Deutsch muss es vorher alles geprüft sein. Und ich glaube, das ist ein Problem. Jedenfalls, wenn man die neue Welt annehmen will, dann darf man nicht mit mehr als 80% leben. Wir haben auch eine schlechte Fehlerkultur. Wir wollen für alles immer einen Verantwortlichen. Normalerweise kann es ja nicht gehen, dass hier ein Absatz ist. Was, wenn da jemand runterfällt? Wer übernimmt die Verantwortung? Und wenn jemand runterfällt, dann sagt jemand auf jeden Fall auch, dafür muss jemand jetzt den Kopf herhalten.
Mhm.
Statt zu sagen, bleib doch mal einen halben Meter weiter weg.
Mhm.
Also das Eigenverantwortliche, das fehlt. Wir wollen immer einen Schuldigen.
Mhm.
Und das hält viele davon ab, etwas zu tun. Ich wollte gerne fahrradfreundliche Unternehmer mit Gold ADFC in mein Ministerium werden. Und dann erfuhr ich, dass wir zu wenige Fahrradplätze hatten. Das ist auch gar kein Problem. Bin ich rausgegangen, habe gesagt, hier sind ein paar Parkplätze, da steht nie ein Auto, da machen wir Fahrradstellplätze.
Mhm.
Da hat das Unternehmen, was für Regierung arbeiten muss, kam ein Mitarbeiter und sagte, Herr Matzen, wenn hier jemand stolpert und den Kopf aufschlägt gegen das Fahrradding, wer wird dafür die Verantwortung übernehmen?
Mhm.
Ich. Dann hat er, wie bitte? Sag ich, ja, ich. Wer denn sonst?
Ja.
Ach so, ja, dann können wir das ja bauen. Genau.
Ja.
Das fehlt also auch den Mut zu sagen, ja, mache ich. Also ich übernehme auch hier die Verantwortung, Entschuldigung, aber da muss man einfach sich darüber unterhalten, ob nicht jeder Mensch in der Lage ist zu gucken.
Mhm.
Dass das natürlich barrierefrei sein muss, das sehe ich da vorne, das ist richtig und wichtig. Das ist was ganz anderes, wenn man jetzt schon in Richtung skandinavischen Länder, man achtet schon darauf, dass das eingehalten wird, aber nicht darauf, dass Gurt und Hosenträger und was weiß ich, Handschuhe getragen werden muss.
Aber das ist ein guter Punkt. Sie haben nämlich mal vor einiger Zeit in einem Interview mit Brand 1 gesagt, Sie würden in Dänemark sehr viel von Fortschritten hören und einer Jetzt-erst-recht-Mentalität, während in Deutschland oft nur Bedenken geäußert werden. Deutschland sei zu einem Das-machen-wir-lieber-nicht-Land verkommen. Lässt sich diese dänische Jetzt-erst-recht-Mentalität, die Sie auch gerade angesprochen haben, von wegen, lass das Geländer doch mal da einfach stehen und gucken, was passiert, lässt sich das irgendwie auf Deutschland übertragen? Und wenn ja, wie könnte das gelingen? Wie könnte man das angehen?
Am Ende natürlich eine Kulturfrage. Wir sind ja da natürlich gemeinsam hingekommen und die Frage ist, ob wir da gemeinsam wieder wegkommen und vielleicht geht es uns noch zu gut, um die Bereitschaft, etwas über Bord zu werfen und sagen, wir wollen lieber eine schlanke und gute Lösung. Deswegen, muss man wirklich mit Vorsicht genießen, diese Vergleiche von zwei Kulturen. Mhm. Das eine ist schon lange so gelebt. Mhm. Allerdings, interessanterweise, kann man das Wort Bedenken in Dänisch nicht übersetzen.
Ah.
Das finde ich wirklich spannend.
Das gibt es gar nicht im dänischen Wortschatz.
Nein, das ist ernsthaft. Also ich war neulich, ich sollte einen Vortrag halten in Dänemark und dann habe ich das Wort beschrieben. Ja. Also, dass man das versteht schon, aber es gibt nicht das Wort Bedenken.
Aha.
Und das ist auch das fieseste deutsche Wort, was ich kenne, ernsthaft. Nee, weil sie sitzen in einer Runde, sie diskutieren Lösungen, dann sagen sie, ich habe eine Lösung, wir machen das so. Dann sagt einer, ich möchte Bedenken anmelden. Das ist quasi, ich bin noch im Bus, aber wenn es schief geht, sage ich, siehste. Und das ist wirklich fies. Das ist so eine Art Rückversicherung für, ich habe es doch schon immer so gesagt. Und das sollte eigentlich verboten werden, dieses Wort. Es ist ja nicht verboten, das zu haben, aber das auszusprechen. Also entweder bin ich dann muss ich klar sagen, ich bin dagegen, ich finde die Lösung nicht gut.
Aha.
Das finde ich in Ordnung. Aber zu sagen, okay, aber ich möchte gerne Bedenken anmelden. Ich habe das schon mal erlebt, als ukrainische Flüchtlinge auf uns zukamen, damals als Bürgermeister. Da habe ich mache immer Krisensitzungen, indem ich alle Verantwortlichen an den Tisch hole und dann sage ich, ich habe eine Frage an Ihnen. Welches Problem ist aus Ihrer Sicht heute das größte? In eine Woche, in einen Monat, in ein Quartal, in ein Jahr? Dann schreiben Sie das größte Problem und daneben Ihr Lösungsansatz. Mein Gedanke war, ich werde sehr viele Duschen und Toiletten brauchen und habe einen Freund, den ich kenne, Hans, angerufen, der Festivals macht und gefragt, Hans, kannst du mir helfen? Ja, klar, kein Problem, Klaus, stellen wir euch bei der Messehalle hin. Das habe ich in der Runde erzählt und dann hat sich einer gemeldet und gesagt, also das können Sie nicht machen ohne eine Ausschreibung. Und dann sagt er, ich will Ihnen nur sagen, wenn Sie das so durchziehen, werden Sie in 2 Jahren vor Gericht stehen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann stehe ich in 2 Jahren vor Gericht dafür, dass ich Menschen Toiletten und Duschen besorgt habe. Da kann ich gut mit leben. Und dann habe ich gesagt, aber Hans hat mir allerdings auch gesagt, dass er es kostenlos macht.
Ah.
Dann wird es schwer, jemanden dafür zu verklagen. Also was ich damit sagen will, ist, man muss manchmal eine pragmatische Lösung, da muss man auch bereit sein, dafür gerade zu stehen.
Ja.
Dafür sollten aber alle, die Bedenken haben, eine bessere Lösung vorschlagen oder nichts sagen. Ja, deswegen das Wort sollten wir irgendwie, das wäre doch echt mal eine, das glaube ich, sollte man im Wahlprogramm mal schreiben.
Vielleicht kann man mal den Duden.
Ich schaffe das Wort Bedenken ab.
Genau, wir rufen mal die Duden-Redaktion an und fragen mal, ob sie das nicht ersatzlos streichen können.
Genau,
gibt's
nicht mehr.
Ja, also es ist tatsächlich auch sicherlich, wie Sie schon sagen, eine Kultur und auch eine Fehler. Ja,
jetzt wirst du nervös, ne?
Nö. Ich überlege nur gerade, wie man in den nächsten Generationen dann das Wort Bedenken rauskriegt aus den Köpfen. Und wie
gar kein Problem, indem wir Sachen umsetzen.
Wie wir das Umdenken vielleicht auch tatsächlich mal dann hinbekommen, hier eher positiv zu denken an Lösungen.
Also ich glaube übrigens, dass junge Menschen weniger Bedenken haben.
Ja.
Als wir.
Nicht so kritisch wie die Älteren.
Das kommt ja mit der Zeit.
Ich
habe Unternehmen, nee, das gar nicht, sondern das ist so ein guter Gedanke. Wenn du nichts hast, kannst du auch nichts verlieren. Und ich glaube, dass Bedenken damit kommt, dass mir irgendwas, dass ich irgendwann Besitz habe oder so, das könnte ich verlieren und so. Wir sind ja sorgenfreier, wenn wir jung sind. An allen denen habe ich einen Satz aus Life of Brian. You came from nothing, you got back to nothing. What have you lost? Nothing. Ist das nicht schön?
Den kennt, glaube ich, ziemlich jeder hier im Raum.
Das ist für mich etwas, manchmal, wenn ich wenn ich zögerlich bin, dann frage ich immer, Klaus, wo ist der mutige Klaus geblieben? Und ich möchte den mutigen Klaus wiederhaben. Und das müssen wir uns alle immer wieder sagen. Es gibt ja Zeiten, auch so wie jetzt, wo man durchaus sagen kann, das sind Lagen, die uns nicht gefallen. Aber wir kommen da nur raus, wenn wir mutig sind. Nur neugierig und mutig. Nicht, indem wir im Keller gehen. Da kriegen wir keine Probleme gelöst.
Das ist richtig, ja. Ich muss trotzdem nochmal mit Blick auf die Uhr da oben nochmal ganz kurz tatsächlich den Bogen wieder zurück zur Technologie
bringen. Jetzt habe ich die Uhr auch gesehen, ja.
Ja, da oben in der Ecke.
Nur noch mit Ja und Nein?
Fast. Nein, Sie dürfen ruhig noch erzählen. Ich glaube, das sorgt hier für ordentliche Unterhaltung, wie ich gerade feststelle. Dass Dänemark tatsächlich auch technologisch erfolgreich ist, das liegt ja sicherlich auch am politischen Willen der Umsetzung.
Nee, das liegt an den Bürgerinnen und Bürgern.
Hast mich jetzt schon wieder getriggert. Kennt ihr diesen Spruch, die da oben oder die Politik muss das regeln? Das stimmt nicht. Team Deutschland muss das regeln.
Ja.
Ich sage es deswegen, du darfst auch sofort deine Frage loswerden.
Ja.
Aber wenn immer gesagt werden, wir, die Politiker, müssen die Lösung schaffen, stimmt es deswegen nicht, weil wenn ich sagen würde, wir werden jetzt weniger Arbeitskräfte, wir haben einen Fachkräftemangel, ab sofort arbeiten wir alle 45 oder 50 Stunden, dann würde die Gewerkschaft sich natürlich zurücklehnen und sagen, endlich hat jemand die Lösung, finden wir super. Oder würden die mit zigtausend Menschen vor meinem Ministerium stehen mit Schrillerpfeifen und sagen, der Minister muss weg. Also genau das meine ich. Man kann nicht sagen, dass einige wenige die Lösung sind. Wir sind die Lösung. Wir gemeinsam müssen uns überlegen, wie viel müssen wir arbeiten. Wie. Und dann muss die Politik den Rahmen dafür schaffen. Aber wenn man glaubt, Politik schreibt alles vor, wie es zu sein hat, dann verlieren wir die Bürgerinnen und Bürger.
Ja.
So, jetzt bist du wieder bei den Dänen.
Formuliere ich das etwas anders. Okay, dann streiche ich das mal mit der Politik.
Team Deutschland.
Ja, also Dänemark hat sich entschieden, ganz Dänemark, egal ob Politik oder Bevölkerung, alle zusammen, dass alle Haushalte und Gewerbetreibenden bis Ende 25 Zugang zu einem Breitbandanschluss mit 100 Megabit pro Sekunde erhalten sollen. Das war irgendwie jetzt zu lesen und vereinbart. Also Dänemark schafft offenbar, seine Breitbandziele zügig umzusetzen, während wir ja hier doch nur mäßig vorankommen, wenn man sich das so anschaut, was da bislang passiert ist. Das liegt nicht nur, aber vielleicht auch an gewissen Gesetzesvorhaben, über die man ja hier in Deutschland, wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, auch sehr lange diskutiert. Ein Beispiel dafür ist das TK Nabeck. Ich weiß nicht, ob Sie das alle wissen, das Telekommunikationsausbaubeschleunigungsgesetz. Das soll den Ausbau beschleunigen, aber trägt eigentlich den Witz schon im Namen, weil wir reden seit 2023 über dieses Gesetz und es kommt einfach nicht vom Hof. Erstens, die erste Frage. Wäre das so auch in Dänemark denkbar, dass man so lange wirklich über ein Gesetzesvorhaben spricht und sagt, damit verzögern wir alles irgendwie endlos lange, wir wollten doch eigentlich beschleunigen? Und die zweite Sache ist, Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, ist das Vertrauen in den Staat seitens der Bürger und Bürgerinnen einfach per se schon mal höher? Ich glaube, wir haben teilweise doch ein gewisses Misstrauen, was man so mitbringt in Deutschland. Aber ist das in Dänemark anders? Sagt man da, hurra, wir schaffen das? Wir haben es ja gerade schon ein paar Mal auch angesprochen.
Also ich war auch schon mal beim Digitalisierungsminister, weil tatsächlich haben wir einen Fehlanreiz in Deutschland, dass wir sehr oft die Langsamsten fördern. Kann man im ersten Moment denken, ist ja gut. Aber das führt ja zu nichts Guten. Also das ist ja wie in der Schulklasse gehen und sagen, liebe Kinder, wenn ihr eine 1 schreibt, kriegt ihr Zitronen und wenn ihr eine 6 schreibt, kriegt ihr Kinderschokolade. Können wir ja mal überlegen, was die Kinder wohl machen. Wir sagen, die Langsamsten kriegen am meisten Förderung.
Mhm.
Das macht ja keinen Sinn.
Mhm.
Ich weiß, wie man beschleunigt, indem man sagt, die Schnellen kriegen am meisten Geld. Dann würden wir sehr schnell in der Umsetzung kommen. Man muss ja nicht lange überlegen, wenn man darauf spekuliert, dass wenn ich lang genug warte, dann kriege ich einen immer höheren Förderungssatz. Schleswig-Holstein ist ja übrigens in Deutschland ganz weit vorne, erster Platz.
Kommen wir gleich noch zu, ja?
Ja, das war für mich auch spannend, weil mein erster Spatenstich als Technologieminister, Glasfaserausbau, sagte man mir, Herr Madsen, wir sind bei 62% Ausbau. Und ich so, nicht erzählen. Ja, aber das ist Deutschlands beste Wert. Ach so, super. Also, weil ich dachte, das klang ja nicht gut. Das ist jetzt 2,5 Jahre her. Ich glaube, wir sind jetzt in Größenordnung 80% angekommen.
Mhm.
Wir liegen voll im Plan, auch tatsächlich bis Ende nächstes Jahres, weitestgehend, weil auch hier ist die Ehrlichkeit, wenn jemand irgendwo hinzieht, wo es keinen Kirmes gibt, ist da auch morgen kein Disneyland.
Mhm.
Also man muss auch schon Menschen sagen, natürlich, weil sonst sagt jetzt jeder, ach, Herr Madsen möchte nicht überall ausbauen. Doch, aber das dauert ein bisschen länger, wenn man 1,5 Kilometer von der Landstraße am Ende, am Anfang der Welt lebt und da ein Kabel hin muss, das dauert. Und das ist sehr, sehr teuer. Da kann man auch keiner dran verdenken. Wir haben Anschlüsse, die in Regionen im Durchschnitt mehr als 10.000 Euro kosten. Also das ist schon eine Menge Geld.
Ja.
Deswegen, ich habe ein großes Vertrauen darin, dass es uns gelingt.
Ja.
Aber solche Namen wie das Beschleunigungsausbau, das klingt ja schon nach lass es. Also einfach nur zusehen, dass es gefördert wird, zusehen, dass es schnell gehen muss, Druck aufbauen und dann bekommen wir das auch hin. Aber hin und wieder müssen wir auch technologisch überlegen, ob das nicht der ein oder andere Möglichkeit gibt. Und dann sollte man Telekom davon mal überzeugen, dass sie nicht dort bauen, wo schon was ist. Das Überbauen ist eine Katastrophe. Wir haben nicht genug Geld. Dann hat sich eine Gemeinde zusammengetan, hat entschieden, wir bauen aus. Und dann kommt Telekom und sagt, ach, dann bauen wir hier auch aus.
Mhm.
Das ist nicht fair und auch nicht gut.
Ja. Sie haben es ja gerade gesagt, Dänemark ist relativ weit vorne im Ausbau, bei 80% tatsächlich. Und wenn man sich die Karte anguckt, die ist ja auch im Internet verfügbar, da kann man auch so eine Zeitfolge tatsächlich sehen. Ich glaube, von 2016, da geht das los, bis heute. Und da sieht man tatsächlich, wie sich das Land immer weiter entwickelt im Ausbau, immer mehr Landkreise grün werden. Und grün steht dann halt für erfolgreichen Ausbau oder abgeschlossenen Ausbau. Wie haben Sie denn diesen Ausbau so erfolgreich in Schleswig-Holstein durchgebracht, sag ich mal, wenn Sie da an der Spitze stehen in der Republik? Andere Länder sind da nicht so weit im Ausbau. Haben Sie da die Bevölkerung auf eine besondere Art und Weise mitgenommen? Gab es irgendeine Kampagne? Denn irgendwas ist ja anders gelaufen in Schleswig-Holstein offensichtlich.
Wir haben ein Breitbandkompetenzzentrum mit sehr fähigen, tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem tüchtigen Chef, die Kommunen und Gemeinden und Kreise berät. Mhm. Erstens. Zweitens hat sehr früh Privatinitiativen tatsächlich angefangen auszubauen. Und wir haben natürlich dabei unterstützt, wo kann man wie welche Förderung bekommen. Also genau dieses schnell umsetzen, Geld bekommen, Geschäftsmodell daran erkennen. Ja, und dann ist das vielleicht auch, weil da in Schleswig-Holstein viele pragmatische Menschen sind, die sagen, wir machen das jetzt einfach. Und das ist echt klug in dem Feld. Weil jetzt haben wir ein Land mit 180% erneuerbaren Energien. Wir stehen kurz davor, dass jeder einen Glasfaseranschluss hat. Wir haben Fläche und wir haben kluge Menschen, die dort zu Hochschulen und Universitäten gehen. Also wenn ich eine Firma hätte und ich müsste mich neu in Deutschland ansiedeln, dann würde ich den Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein anrufen. Mhm. Nur als Tipp.
Der ja auch kürzlich im Juli einen unserer Kernnetzstandorte sich angeguckt hat. Ich sage jetzt nicht wo, weil das ist ja kritische Infrastruktur, aber da haben wir ja auch festgestellt, die Ansiedlung in Schleswig-Holstein scheint sich zu lohnen.
Ja.
Genau. Nochmal ganz
kurz. Und am besten bringt man noch ein paar Freunde mit.
Ja, genau.
Wir sind tatsächlich im ersten Halbjahr in Schleswig-Holstein gewachsen, unser BIP. Also nicht gesunken. Wir sind nicht geschrumpft.
Sehr schön.
Schleswig-Holstein wird größer.
Ja. Liegt sicherlich auch an der Technologie.
Nein, das liegt, und das ist ehrlich, also an der Ausbau erneuerbarer Energien natürlich. Und so ärgerlich das auch immer klingt, aber leider ist das auch Fakt. Auch die Wehrindustrie ist sehr stark in Schleswig-Holstein. Mhm. Ich meine nicht ärgerlich im Sinne von, das sind wirklich tolle Unternehmen, tolle Mitarbeiter in tolle Technologien. Ich meine, der Hintergrund ist natürlich ärgerlich. Aber wenn mein Blick aus meinem Büro sehe ich ein TKMS, die bauen U-Boote. Ein U-Boot kostet 1 Milliarde Euro. Auf 1 Meter ist 1 Kilometer Kabel verbaut in so ein U-Boot. Da können eigentlich nur noch Ingenieure drin sein. Das ist durchaus spannend, was in diesem Bereich möglich ist. Und ich glaube, auch hier könnte Deutschland was für seine Wehrfähigkeit tun, dafür sorgen, dass wir besser aufgestellt sind. Und würden wir über die Parteigrenzen hinweg beschließen, es stehen in den nächsten Jahren genug Geld dafür bereit, könnte Kapazitäten ausgebaut werden. Und wir würden damit ein Konjunkturprogramm machen. Und ich finde, wir müssen manchmal auch in schwierigen Zeiten auch Chancen erkennen. Mhm. Und das muss Deutschland jetzt wirklich mal hinbekommen und nicht Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro und dann amerikanische Flugzeuge bestellen. Mhm. Wir haben übrigens bei 100 Milliarden nicht mal eine Drohne bestellt. Mhm. Das ist auch etwas, was mich ziemlich überrascht. Wenn ich jetzt Nachrichten gucke, hätte ich da vielleicht noch in die Richtung überlegt. Und da würde ich auch einen Schwerpunkt setzen als Deutschland an Hochschulen, an anderen Stellen, Unterwasserdrohnen, Überwasserdrohnen. Wir müssen das selber entwickeln. Diese Schlüsseltechnologien brauchen wir auch. Und der eine oder andere, der sich jetzt Sorgen macht, ja, aus dem Militärischen kommt aber auch zivile Innovation.
Mhm. In der Regel ja.
Ja, ganz oft.
Ganz zumindest. Oft, genau. Raumfahrt und Militär ist ja oftmals ein Vorreiter für
alles nicht schöne Sachen, wie gesagt, aber andererseits auch nicht etwas, was wir in der Ecke stellen sollten, sondern schon eher auch vorne hinstellen und sagen, das können wir auch.
Mhm. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zum Schluss, ich gucke nämlich gerade wieder auf die Zeit, wir sind schon fast am Ende, es geht so schnell, tatsächlich noch mal ganz kurz nach Dänemark gucken. Der Ausbau in Dänemark ist ja auch eben erfolgreich bislang. Wie sieht das mit dem Naturschutz in Dänemark aus? Ich hatte gerade schon das Netzausbaubeschleunigungsgesetz angesprochen, dieses Wortmonstrum. Ist man da in Dänemark, was den Naturschutz angeht, aufgeschlossener? Geht man da anders mit um als in Deutschland? Wir haben ja hier sehr kritische Stimmen. Ich meine, Naturschutz ist ja gut und auch richtig, aber wenn wir eine flächendeckende Versorgung wollen, dann hilft es manchmal nichts, da auch noch mal reinzugehen in solche Gebiete.
Doch, wir müssen nur einen anderen Denkansatz haben. In Dänemark ist es so, dass man wie in Deutschland vorher kartiert, feststellt, was hat man für Flora und Fauna, wie ist die Zusammensetzung. Und dann setzt man sich hin und schließt auch einen Vertrag, dass wenn man eine Infrastruktur abgeschlossen hat, sei es eine Straße, Schiene, Netz, dann muss die Natur besser sein. So, das klingt erstmal etwas schräg, weil wir in Deutschland natürlich immer sagen würden, die unberührte Natur ist die bessere. Und wie kann man das denn leicht erklären, wenn man eine Brücke baut in Dänemark im Wasser, dann ist an den Brückenpfeiler wird was angebracht, was Muscheln anlocken. Dann kommt Muscheln, dann kommen Fische und danach ist nachweislich das Wasser sauberer als vorher. Mhm. Das heißt, man kann also Natur verbessern. Und ich fände es gut und richtig, wenn es uns auch in Deutschland gelingen könnte, zu sagen, Pragmatismus an den Tag, wenn ich in einer Region mehr Haselmäuse habe nach einer Infrastruktur als vorher, wer kann dann da noch dagegen sein? Jedenfalls nicht die Haselmäuse. Mhm. Und im Moment lassen wir uns in vielen Projekten durch Haselmäuse und anderes ausbremsen. Und das halte ich für verkehrt, weil da verliert auch der Bürgerinnen und Bürger natürlich das Vertrauen, wenn entschieden worden ist, eine Infrastruktur von A nach B. Und es tut mir leid, das hänge ich jetzt noch dran, auch wenn die Zeit um ist. Das ist auch eine Frage von Allgemeinwohl und Alleinwohl. In Deutschland setzen wir sehr hoch auf Alleinwohl. Mhm. Und die Dänen akzeptieren sehr stark den Allgemeinwohl. Mhm. Fehmarn-Belt-Querung, Dänemark-Deutschland, Staatsvertrag 2008 abgeschlossen. Beide Seiten kartiert. Mhm. Gefragt, liebe Bürger, was muss gemacht werden? Auch auf beiden Seiten. In Dänemark ist ein Gesetz zur Bau vom Tunnel dann beschlossen worden, vom quasi Bundestag, heißt dort Folketing. Mhm. Und bei uns war ein Planfeststellungsverfahren. Auf dänischer Seite 42 Einwendungen, wovon 40 positiv waren. Super, dass wir das machen, kultureller Austausch und so weiter. Auf deutscher Seite 12.000 Einwendungen. 12.000 Einwendungen. Ist ja kein Wunder, dass die da drüben schon die Fabrik fertig haben, dass die schon Elemente bauen und wir noch Probleme diskutieren. Wir sind auch gestartet, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Mhm. Aber es macht einen ja durchaus Sorge, das war 2008. Wir sind nicht ganz fertig mit diskutieren. Wir haben immer noch Planfeststellungsverfahren.
Wahnsinn.
Ja, das ist, das lahmt und das macht natürlich auch was mit Menschen, wenn sie das Gefühl haben, es geht nicht voran. Wir müssen natürlich viel stärker das vermitteln. Deutschland kann mehr, es geht nach vorne, es geht aufwärts. Mhm. Und für alle Pessimisten habe ich wieder einen netten Spruch. Wenn das Wasser bis zur Unterkante Oberlippe steht, sollte man am besten nicht den Kopf hängen lassen.
Ja.
Also von der Warte her, ich glaube, ein bisschen die Nase hoch. Mhm. Und ab nach vorne.
Da haben Sie doch mal, das erinnert mich an ein Statement, was Sie mal gebracht haben. Es ist eine Weltwirtschaftskrise. Ja. Und die Deutschen und die Dänen rennen los und kaufen sich guten Wein. Und während die Dänen sich hinsetzen und am ersten Abend diesen Wein genießen, bunkern ihn die Deutschen.
Ja, weil die Dänen sagen dann, wer weiß, wann wir uns den wieder leisten können. Und deswegen hauen die ihn weg.
Ja.
Und die Deutschen packen sich den im Lager und sagen, wer weiß, wenn wir uns den wieder leisten können. Und da wäre jetzt die dänisch-deutsche Mentalität besser. Mhm. Ein bisschen Wein heute Abend und ein bisschen im Lager. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Es ist auch nicht gut, das Leben an zwei Enden an der Kerze gleich abzubrennen, sondern man sollte schon... Ein wenig beides, aber was nützt uns denn das viele Wein im Keller? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, ein Krisenfall, der vielleicht eines Tages auch durch Naturkatastrophe oder anders, muss man eigentlich 100 Liter Trinkwasser aufbewahren. Mhm. Und neulich hat ein Mitarbeiter mir berichtet, der für solche Programme zuständig ist, er hat nicht 100 Liter Wasser, er hat 70 Liter Wasser und 30 Liter Weißwein. Mann, das ist, finde ich, eigentlich auch ein sehr guter Ansatz.
Das ist ein guter Ansatz, ja.
Im Zweifel kann man damit ja auch Nudeln kochen. Also, was ich damit nur sagen will, wir müssen uns alle ein Stück weit mit solchen Themen beschäftigen und müssen uns eigenen guten Weg auch finden und dann ein bisschen mehr Lebensgeist letztendlich haben. Ja. Ist nicht alles schlecht.
Gutes Statement. Ich gucke gerade mal in Richtung meiner Kollegin in der Regie. Haben wir noch Fragen aus dem Chat, weil die Zeit läuft? Haben wir Fragen aus dem Chat oder haben Sie hier vielleicht im Publikum, haben Sie Fragen, die Sie an den Wirtschaftsminister Klaus Ruhr-Madsen stellen möchten heute Morgen? Da kommt jemand, ja?
Guten Morgen und vielen Dank für das Gespräch. Jürgen Keitel von Dassault Systems. Eine kurze Frage, auch weil wir sehr wenig philosophisch über Digitalisierung reden und über die Herkunft. Dänemark und viele Länder haben ein Digitalministerium, das heißt gebündelt. In Deutschland tut man sich sehr, sehr schwer damit. Wir haben jetzt einen GovTech Campus zentral. Und gerade in der Digitalisierung macht es nicht mehr Sinn, wenn man doch einiges bündelt, um Standards zu setzen und dann die anderen Dinge umzusetzen, wie Sie schon sagten. Oder wie ist Ihre Meinung dazu?
Ja, also erst einmal glaube ich, dass man nicht zwingend ein Ministerium braucht, weil wir sind wieder weg von den Gedanken, es muss von uns allen kommen. Wenn wir haben in Deutschland Bedenken bei Datenschutz. Und es wundert mir, dass es lieber ist, dass wir kistenweise Papiere und Akten irgendwo hinstellen, wo keiner weiß, ob sie mal weg sind oder da sind oder ob ein ganzer LKW davon verschwindet, während man in anderen Ländern das vollkommen digital hat. Wenn ich das mal anspreche und sage, wir brauchen keinen Führerschein, das ist eigentlich Quatsch. Das könnten wir auch digital haben. Dann sagt man mir, nicht jeder hat ein Smartphone. Sag ich, okay, ich bin einverstanden. Ich würde es so einführen und sagen, wer eine Plastikkarte haben will, das kostet 150 Euro. Und wer das digital haben will, kriegt es kostenlos. Also ich frage mich, ob dann nicht doch ein paar mehr plötzlich ein Smartphone haben. Weil ich glaube, dass die meisten Menschen es haben. Wir müssen es schmackhaft machen. Das kann ein Ministerium nicht so unbedingt. Aber was anderes, was Sie vielleicht auch ein Stück weit meinten, ist, in Deutschland haben wir natürlich Bundesebene, Landesebene, Kommunale. Und jeder macht sein System. Und jetzt sind wir ein Stück diesen Weg runtergelaufen und es tun uns ganz schwer zu sagen, zurück zu Staat, wir machen es jetzt neu. Weil das will ich auch nochmal sagen. Ich habe lange gesagt, wir brauchen eigentlich nicht mehr über Bürokratieabbau reden. Es funktioniert nicht, machen wir ja seit Jahrzehnten. Es wird ja jedes Jahr mehr und wir reden davon, wir wollen es abbauen. Ein bisschen wie, wenn man kräftig geworden ist oder sagen wir einfach mal korpulent. Und dann entscheidet man sich nachts, morgen möchte ich schlank werden. Das funktioniert nicht, das dauert genauso lange wie es dick werden. Also muss man sich diesen Schlankheit aufnehmen. Dann kam ich zu dem Erkenntnis, das bringt eigentlich nichts, weil das machen wir alle eh nicht mit. Wir müssen es smart machen, Digitalisierung smart. Und jetzt, siehe da, ist ein IFO-Institut-Bericht gekommen zu Bürokratie, der besagt 140 Milliarden Euro Belastung für die deutsche Unternehmen durch Bürokratie. Und wenn wir mehr Dänemark wagen würden, nämlich die Verwaltung so zu digitalisieren, wie sie in Dänemark ist, dann würden wir 96 Milliarden Euro Entlastung sofort haben. Also der Schlüssel liegt in unserer Hand. Wir müssen nur die Tür öffnen. Und da, glaube ich, ist einfach nur der Bereitschaft der Menschen noch nicht stark genug. Und wir müssen es durch Vorteile, nicht durch Vorschreiben, Vorteile. Wie gesagt, kostenlos oder 150 Euro. In Dänemark kann man seinen Ausweis, sein Nummernschild, was auch immer, in seinen Stadtteil aus einem Automaten holen. Das wird vorher da reingelegt, ich habe ein Handy, gehe dahin, tippe eine Nummer, so wie wir das von Paketen auch kennen und kriege alle amtliche Dokumente auch dort. Kriege nachts um 3 mein Nummernschild, wenn ich das haben will und nicht, wie hier vorgeschrieben, Dienstag um 11 irgendwo sein und dann bis 12:30 warten, bis man dann endlich dran ist, um dann zu erfahren, dass ein Stempel oder ein Papier fehlt und man kann morgen wiederkommen oder in 6 Wochen oder. Ja, wir sind sowas von bürgerfeindlich in unserem Service. Und ich glaube, wenn man den Leuten sagen würde, das könnt ihr alle digital haben oder ihr wartet 6 Wochen, machen alle digital mit. Ich gehe ja auch nicht mehr in die Sparkasse und sage, hier ist mein Sparbuch, kann ich 50 Euro einzahlen oder auszahlen, das machen wir digital oder am Automaten von mir aus. Aber das, ich glaube, wir müssen den Benefit den Leuten, den Mehrwert einfach zeigen, dann kommt Digitalisierung sehr, sehr schnell. Es darf aber nicht, ich nenne es jetzt mal die deutsche Variante, ein Dokument einscannen und dann meinen, das ist jetzt digital. Das hat natürlich fatale Folgen, weil dann haben wir die normale Verwaltung und die zusätzliche, die alle einscannen.
Das habe ich letztens beim Kindergeld gelesen tatsächlich. Ja, da muss man also irgendwie ein Dokument, das war das Abschlusszeugnis unseres Sohnes vom Studium, das hätten wir dann dort hinschicken sollen. Und dann wurde gleich erwähnt im Schreiben, Achtung, dieses Schreiben, was Sie einschicken, wird digitalisiert und als PDF gespeichert.
Ich bin super. Neudeutsche. Ich habe einen deutschen Pass. Nein, habe ich nicht. Ich habe eine deutsche Staatsbürgerschaft. Und dann stand drin, ich muss innerhalb 2 Wochen einen Pass oder einen Personalausweis besorgen. Dann habe ich online geguckt, dauert 6 Wochen, bis man einen Termin bekommt. Gut, egal. Als ich da war, alles mitgebracht, sagt man, und wo ist Ihr Geburtsurkunde? Sag ich, wie, mein Geburtsurkunde? Hab ich nicht. Das brauchen wir. Sag ich, ja, ich habe eine Kopie davon, glaube ich. Wir brauchen das Original. Sag ich, das Original ist 52 Jahre alt, das habe ich schon längst verloren. In Dänemark interessiert es auch keinen. Da habe ich meine Person, also meinen Geburtstag plus eine Personennummer. Ah. Das ist alles. Alles andere interessiert da niemanden. Sag ich, Sie haben doch auch meine Daten. Ich lebe hier seit 30 Jahren. Nee, wir brauchen das. Sag ich, was heißt das jetzt? Wir brauchen das Original. Dann müssen Sie ein neues bestellen. Sag ich, okay. Und dann bringe ich Ihnen das. Nee, dann müssen Sie das übersetzen lassen. Sag ich, also ich muss ein Original besorgen und es übersetzen lassen und dann sind Sie zufrieden. Ja. Und Gottes Willen. Also, viel besser kann man den Kunden nicht wegjagen. Ja. Würde ich mal sagen. Also, sowas muss einfach digital funktionieren. Man hat ja auch gesagt, du bist jetzt Deutsche. Da muss man das ja nicht noch mit 1000 Sachen nachweisen.
Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum oder aus dem Chat?
Da hinten sitzt jemand.
Da hinten sitzt jemand, hier vorne ist auch noch jemand.
Ja, Ulrich Hortelet, freier Journalist. Danke für das kurzweilige Gespräch. Mich würde interessieren noch, ist wahrscheinlich gar nicht schnell zu beantworten, in welchen Technologien könnte Deutschland was von Dänemark lernen? Was können Sie da rausgreifen und was könnten wir lernen von Dänemark?
Ja, in der Tat ist das natürlich nicht schnell zu lernen. Dänemark ist ein Land, was im Gegensatz zu Deutschland keine starke oder schwere Industrie hat. Hat aber früh auf grüne Energie gesetzt und das Schaffen von Arbeitsplätzen in dem Bereich der Erneuerbaren. Das sieht ein Stück weit ähnlich aus wie in Schleswig-Holstein. Da ist es ja genau der gleiche Weg gegangen worden. Man hat sehr stark im Bereich Biotech sich auch eingebracht. Ich glaube, wir müssen ja nur mal auf uns allen schauen und schnell feststellen, wo wären Technologien gut, richtig und wichtig. Ich glaube, wir werden immer älter. Deswegen macht das Thema Medikamente, Pharma und Ähnliches von großer Bedeutung sein. Ich glaube, dass wir es völlig verpasst haben, die künstliche Intelligenz als einen Mehrwert zu sehen. Stelle immer wieder fest, wie wenig wir uns damit echt beschäftigen. Man ist in San Francisco, da fahren Autos, also Taxis, schon autonom her. Und wir sind stolz, weil jeden Morgen, ich glaube, zwischen Stuttgart und München ein Auto autonom fährt und Daten sammelt. Also wieso fahren die nicht längst schon hier? Gerade im ländlichen Raum wäre das eine super Alternative zu den klassischen ÖPNV. Das heißt, wir haben Technologien, die wir schnellstmöglich aufnehmen müssten, um dann sie selber zu verbessern. Als Bürgermeister bin ich oft in dänischen Städten gefahren und habe gesagt, ich bin heute hierher gekommen, um zu klauen. Ich möchte alle eure Ideen und Technologien klauen und ihr könnt gerne in ein paar Jahre wiederkommen und die verbesserte Variante zurückholen. Und das ist, glaube ich, das, was wir lernen müssen, international miteinander entwickeln, miteinander lernen. Und das Neugier ist vielleicht so das in erster Linie Stehende. Und wir müssen Unternehmen quasi dafür belohnen, dass sie Innovation und Forschung machen. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste in den nächsten Jahren. Wir müssen Geld in Infrastruktur und in Bildung und tatsächlich in den Bereich der Forschung. Und die Politik sollte nicht sagen, in welche Forschung. Das sollten die Unternehmen. Wir müssen auch uns stärker damit beschäftigen, dass es ein Geschäftsmodell braucht, bevor wir eine Technologie festlegen. Die Dänen bauen Energieinseln, stellen irgendwann fest, das lohnt sich im Moment nicht, stellen es ein. Dann sagen sie, die Planung ist da, wenn es eines Tages wieder ein Energiepreislevel geschafft hat, wo das wieder sich lohnt, bauen wir die weiter. Da sagt keiner, was, fatal, ist ja Fehlplanung. Nein, es ist ein ehrliches Businessplan-Frage. Wir machen das jetzt, haben wir dann Kunden, kann es jemand bezahlen? Wenn man das nicht bezahlen kann, kann man das gleich aufgeben. Und in Deutschland habe ich manchmal den Eindruck, wir legen fest, so muss es sein, egal ob es jemand bezahlen kann. Und das scheitert. Mhm. Das war nicht ganz deine, so ein bisschen in die Richtung. Doch, na, dann ist das schön.
Hat das die Frage einigermaßen beantwortet, ja? Gut, hier vorne war noch eine Frage.
Axel Kaiser, Unternehmer hier aus Berlin. Ich komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein und ich kenne das noch so von vor. Ich sehe mit großer Freude, wie sich das Land weiterentwickelt und immer vorankommt. Eine ganz persönliche Frage, wie gehen Sie damit um, wenn Sie auf das typisch deutsche Treffen als Däne mit dem, was Sie sehr inspirierend hier alles so gezeigt haben, und ich unterstütze das an jedem Ende. Wie kommt man damit klar, wenn immer wieder dieses, oh, bedenken, ist das eher förderlich? Also ist es eher die Chance, etwas zum Guten zu verändern? Oder ist es irgendwann so nervig, dass Sie sagen, boah, ich suche mir jetzt eine Insel in Dänemark und ihr könnt mich alle mal?
Nee, ich liebe Deutschland und ich liebe Schleswig-Holstein und ich liebe Menschen. Und jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat eine Sichtweise, der auch sowas von zulässig ist, dass mir das niemals nerven kann. Ich habe aber ein anderes Prinzip. Ich stehe morgens auf und schaue im Spiegel beim Zähneputzen und überlege mir ganz genau, was ich mir heute vornehme. Und abends putze ich wieder Zähne und dann überlege ich, habe ich das so erfüllt, wie ich das von mir erwartet habe. Ich kann eigentlich nur mich enttäuschen. Niemanden kann mir enttäuschen. Ich kann mich selber enttäuschen. Also wenn ich das so tue, wie ich mir das vorgenommen habe, dann bin ich sehr zufrieden. Andererseits, und das ist eigentlich super gesund, lasse ich das auch nicht zu, dass andere über mich werten. Also wenn jemand meint, der macht einen miesen Job, seine Meinung, aber mir rührt das nicht an. Wenn jemand sagt, ich mache einen guten Job, dann finde ich das gut. Nein, also das war ein kleiner Scherz. Ich glaube, ich hatte mal einen Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein, der gesagt hat, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Lob eine Seele ab kann, ohne Schaden zu nehmen. Also
Menschen, wie gesagt, können mich nicht frustrieren, weil wir müssen immer die der Warte von denen verstehen. Wo stehe ich gerade im Leben? Warum macht mir etwas Sorgen? Ich war ja Bürgermeister in Rostock. Und das Thema der Digitalisierung und Datenschutz wird da ganz anders gesehen, bis man irgendwann die Seele versteht. Die sind in einen Staat aufgewachsen, der ganz anders ist als der Staat, in dem ich aufgewachsen bin. Deswegen kann ich nicht über diesen Menschen urteilen. Deswegen kann ich die in DNA liegende Sorgen nicht einfach ausbremsen und sagen, mit meiner Logik ist das so. Und deswegen, wenn man so im Leben unterwegs ist, glaube ich, ist das ganz gesund. Selber, sich selber urteilen und nicht über andere. Und deswegen kriege ich keinen Frust, ich kriege Motivation. Ich mag gerne wenn es gelingen kann, das ist vielleicht der letzte Appell, wenn ich auf die Uhr blicke für euch, ist etwas, was mir wichtig wäre. Jeder von uns ist privilegiert und jeder von uns hat einen Rucksack. In diesem Rucksack ist irgendwas drin, was uns irgendwie ärgert. Wenn wir aber denken, das ist bei jedem so, dann würde ich sagen, lass das Privilegierte nach vorne. Uns geht es gut, uns geht es wirklich gut. Und wenn wir jetzt irgendwo im Verein, in Familie, in Firma, unter Freunden sind, dann müssen wir denen das auch klar machen. Ich glaube, wir müssen viel, viel stärker an morgen glauben. Wir müssen viel mehr Optimismus an den Tag legen, Freude haben an dem, was wir machen. Und das auch anderen mitgeben. Das ist, glaube ich, so eine Aufgabe, die wir jeder für uns haben. Und immer wieder zu sagen, ja, es kann mich irgendwas bedrücken, aber es gibt auch sehr viel Gutes, worauf ich achten kann. Und das ist mein Antrieb, den Menschen das irgendwie zu vermitteln. Wenn man nicht ganz glücklich ist, kommt einfach nach Schleswig-Holstein. Da geht's einem besser.
Das ist doch das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Minister Madsen, dass Sie heute hier waren. Und vielen, vielen Dank für diese sehr kurzweilige und unterhaltsame Dreiviertelstunde, wie ich gerade sehe. Wir haben tatsächlich überzogen. Wir sind fast wie bei Wetten, dass unterwegs hier. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich. Aber ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ganz herzlichen Dank für diese tollen Beiträge und für diese positive Einstellung, die Sie uns, glaube ich, heute Morgen hier mitgegeben haben. Ich darf mich auch bei Ihnen bedanken für Ihre Fragen, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Teilnahme heute. Ich wünsche Ihnen jetzt aber einen guten Start in den Tag. Genießen Sie es. Bis dann. Schöne Vorweihnachtszeit.
Danke.
Großartig. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke schön.
Schön.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik.